Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Wir sind im dritten Teil unserer Jakob-Reihe zum echten Jakob. Und heute der Bibeltext wird etwas länger sein, aber ich möchte starten nochmal mit einem kleinen Rückblick auf das, was eigentlich bis jetzt geschehen ist. Weil wir ja so ein bisschen den Weg von Jakob verfolgen. Jakob ist aufgewachsen als Jüngerer von zwei Zwillingen, war deshalb nicht der Erstgeborene, hat sich aber mit einer List von seinem Vater bzw. seinem Bruder dieses Erstgeborenenrecht erschlichen. Das kam natürlich nicht so richtig gut an und er musste fliehen und war dann auf dem Weg von also Richtung Haran von Beersheba, wo er vorher gewohnt hat, auf dem Weg Richtung Haran. Recht lange Strecke zu Fuß, wenn man durchläuft, etwas mehr als 9 Tage. Aber eben, wie gesagt, ohne Pause. Und letzte Woche war er auf dieser Reise ganz erschöpft, ist eingeschlafen mit einem Stein als Kopfkissen. Und in dieser Situation ist ihm Gott begegnet. In einem Traum. Und erstmal hat er gesehen, wie Engel auf- und absteigen auf so einer Treppe, eben nicht nur dieser Weg hin in den Himmel, sondern auch der Weg Gottes runter. Und plötzlich stand Gott vor ihm und hat mit ihm gesprochen und hat ihm zugesagt, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. Eine ganz besondere Zusage, die er hat. Und mit diesem Versprechen zieht er weiter. Und da wollen wir heute ansetzen. Er zieht weiter und kommt irgendwann auch an seinem Ziel an. Ich habe schon gesprochen vom Auf und Ab der Gefühle. Es fing an mit diesem vermeintlichen Triumph. Ich habe diesen Segen. Und darin aber auch der Bruch mit seiner Familie, mit seinem Bruder und seinem Vater. Das heißt, er war einer, der betrogen hat, hat sich etwas erschlichen. Und wir werden jetzt in unserer Geschichte auch erleben, wie es anders ausgehen oder andersrum aussehen kann. Ich weiß nicht, wer von euch das mal erlebt hat, dass ihr jemandem etwas angetan habt und dann aber auch erlebt, dass das Gleiche mit euch passiert. Vielleicht, dass ihr jemanden belogen habt und irgendwann später selbst belogen wurdet und gemerkt habt, wie unangenehm das sein kann. Dass ihr jemanden enttäuscht habt und später selbst enttäuscht wurdet und merkt, was das mit einem macht. Manchmal ist es so, dass sich irgendwie im Leben die Umstände umdrehen und man auf einmal aus der anderen Richtung auf Situationen blicken kann. Und genau das erleben wir eben heute bei Jakob. Der erste Abschnitt. Jakob machte sich auf den Weg und ging in das Land, das im Osten liegt. Als er umherblickte, sah er auf freiem Feld einen Brunnen. Daneben lagerten 3 Herden Schafe und Ziegen, denn aus diesem Brunnen tränkte man die Herden. Auf seiner Öffnung lag ein großer Stein. Wenn alle Herden versammelt waren, wälzte man den Stein von der Brunnenöffnung und tränkte das Vieh. Dann schob man den Stein wieder zurück an seinen Platz über der Brunnenöffnung. Jakob fragte die Hirten, »Meine Brüder, woher kommt ihr?« Sie antworteten, wir kommen aus Haran. Er fragte, kennt ihr Laban, den Enkel von Nahor? Sie erwiderten, wir kennen ihn. Dann fragte er sie, geht's ihm gut? Sie sagten, ja, es geht ihm gut. Siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit der Herde. Jakob sagte, es ist noch mitten am Tag und nicht die Zeit, das Vieh zusammenzutreiben. Tränkt doch die Tiere und lasst sie wieder weiden. Sie entgegneten, das können wir erst, wenn alle Herden eingetroffen sind und der Stein von der Brunnenöffnung gewälzt wird. Erst dann tränken wir das Vieh. Während Jakob mit den Hirten redete, kam Rahel mit der Herde ihres Vaters an, denn sie war die Hirtin. Jakob sah Rahel mit der Herde ihres Vaters Laban, der war ein Bruder seiner Mutter. Sofort wälzte er den Stein von der Brunnenöffnung und tränkte Labans Herde. Dann küsste er Rahel und begann laut zu weinen. Jakob erzählte Rahel, ich bin ein Neffe deines Vaters und ein Sohn von Rebekka. Da lief Rahel zu ihrem Vater und berichtete es ihm. Als Laban die Nachricht von seinem Neffen hörte, eilte er Jakob entgegen, umarmte ihn und küsste ihn. Dann brachte er ihn in sein Haus und Jakob erzählte ihm alle Neuigkeiten. Also Jakob kommt da an in Haran, erschöpft, weit weg von zu Hause, und er fragt nach Laban, und die Hirten kennen ihn tatsächlich, die da sind. Und sagen auch noch, hier, da kommt seine Tochter, da kommt die Rahel. Und dann sieht er sie, Rahel. Und er hat gerade erklärt gekriegt, wie die Geflogenheiten sind. Aber als sie kommt, denkt er sich, das ist mir jetzt alles vollkommen egal. Ich tue jetzt alles, was ich machen kann, um für sie da zu sein, um für meinen Onkel da zu sein, um da zu helfen. Er schiebt diesen Stein von der Brunnenöffnung ganz allein und ist einfach so happy, da angekommen zu sein. Er ist so happy, ein Ziel erreicht zu haben. Und er küsste Rahel und begann laut zu weinen. Also jetzt, da geht es nicht um Romantik oder so erstmal, er küsste sie zur Begrüßung. Man sieht später, er küsst auch seinen Onkel. Da ist also dieser Typ, der irgendwie so total strategisch geplant hat, wie komme ich jetzt an diesen Segen, der damit gescheitert ist. Und hier ist er total überwältigt. Hier merkt man, da ist ein Mensch, der nach einer langen Einsamkeit endlich jemanden findet, bei dem er ankommen kann. Und er weint laut. Vielleicht für uns heute als Männer können wir davon lernen. Er weint laut, er zeigt seine Emotionen, er zeigt, wie es ihm geht. Ich glaube, einige von uns kennen sowas, dass man nach langer Zeit endlich das Gefühl hat, hier bin ich richtig. Hier gehöre ich hin und hier darf ich sein. Vielleicht in einer Begegnung, vielleicht an einem Ort, vielleicht bei einem Menschen. Vielleicht auch in einer Gemeinde. Ein Ort, der sich anfühlt wie Heimat. Das hat Jakob gerade erlebt. Und das ist was Besonderes. Und er fängt an zu weinen. Und ich glaube ehrlich gesagt, diese Tränen sind Tränen von gemischten Gefühlen. Nicht nur die Freude, dass er da ist. Ich glaube, er merkt auch, was er alles hinter sich gelassen hat. Er merkt in dieser Begegnung auch, was er verloren hat. Ich glaube, hier in diesem Moment sind einfach Freude und Verlust auf einmal da. Und auch das ist etwas, was uns, glaube ich, nicht ganz unbekannt ist. Also als Laban die Nachricht von seinem Neffen hörte, eilte er Jakob entgegen, umarmte und küsste ihn. Dann brachte er ihn in sein Haus und Jakob erzählte ihm alle Neuigkeiten. Laban sagte zu ihm, du bist wirklich mein Fleisch und Blut. Jakob blieb einen Monat lang bei Laban. Er ist da, wo er hingehört, sein Fleisch und Blut. Dann sagte Laban zu ihm, auch wenn du mit mir verwandt bist, brauchst du nicht umsonst für mich zu arbeiten. Sag mir, welchen Lohn du haben willst. Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Leas Augen waren sanft, Rahel war eine gut aussehende Frau und auffallend schön. Jakob hatte sich in Rahel verliebt, daher sagte er zu Laban, ich will 7 Jahre lang für dich arbeiten, gib mir dafür deine jüngere Tochter Rahel zur Frau. Laban antwortete, es ist besser, ich gebe sie dir zur Frau als einem anderen Mann. Bleib also bei mir. So arbeitete Jakob 7 Jahre lang, um Rahel heiraten zu können. Er liebte Rahel so sehr, dass ihm die Jahre vorkamen wie ein paar Tage. Also er wird nach Lohn gefragt und der erste Gedanke ist, ich will Rahel. Gib mir Rahel, gib mir deine Tochter. Aus heutiger Perspektive klingt das ziemlich schief. Irgendwie so einen Deal zu machen mit dem Vater, so man kauft sich jetzt da diese Frau. Aber ich glaube, es steckt tatsächlich mehr dahinter. Ich will 7 Jahre lang für dich arbeiten. Laban fragt nach dem Lohn für diesen Monat und er sagt, hey, ich will noch 7 Jahre länger arbeiten. Ich habe überlegt, 7, das ist in der Bibel ganz oft so eine symbolische Zahl. Das ist eine Vollzahl. Die Woche hat 7 Tage. 7 ist so eine besondere Zahl. 7 Jahre möchte er arbeiten. Und dadurch ist das nicht einfach so eine Transaktion. Ich zahle jetzt mit meiner Arbeitskraft und du verkaufst mir dafür deine Tochter. Ich glaube, das hier ist ein Zeichen von seiner Hingabe. Dass ihm Rahel so viel wert ist, dass er sich auch an die Familie bindet. Und dann kommt ja dieser Vers, der hängen bleibt. Er liebte Rahel so sehr, dass ihm die Jahre vorkamen wie ein paar Tage. Vielleicht einer der schönsten Sätze. Jakob, der sonst immer rechnet und plant, hier wirft er das alles über Bord. Er rechnet nicht, sondern sagt einfach, hey, mir ist es wert, einfach hier zu bleiben und bei dir und vor allem auch bei deiner Tochter zu bleiben. Liebe verändert sein Zeitgefühl und es verändert auch ihn als Menschen. Der Jakob, der jetzt hier auf einmal ist, der ist ein anderer als der, der es im Kapitel 27 war, wo er seinen Bruder und Vater betrogen hat. Oder vielleicht auch nicht. Was bringt Menschen eigentlich dazu, Jahre zu investieren? Jahre zu investieren in eine Beziehung, in ein Kind, in einen Traum, auch in eine Gemeinde? Ich glaube, das muss Liebe sein. Echte Liebe macht geduldig und lässt einen auch Zeiten aushalten. Aber Jakob erlebt auch, wie verletzlich das macht. Die 7 Jahre sind um. Danach sagte Jakob zu Laban, die Zeit ist um, gib mir nun meine Frau, ich will sie heiraten. Da lud Laban alle Leute im Ort zu einem Festessen ein. Am Abend aber brachte Laban seine Tochter Lea zu Jakob und er schlief mit ihr. Laban gab seiner Tochter Lea seine Dienerin Silpa als Magd. Am nächsten Morgen sah Jakob, dass Lea bei ihm lag. Da sagte er zu Laban, was hast du mir angetan? Habe ich bei dir nicht für Rahel gearbeitet? Warum hast du mich hintergangen? Ja, die 7 Jahre sind um und ein Fest wird gefeiert. Jakob ist endlich am Ziel, da wo er hin wollte. Und dann bringt Laban seine Tochter Lea statt Rahel. Also heute fragt man sich, wie kann das denn bitteschön passieren? Also erstmal gab es damals kein elektrisches Licht. Das macht schon mal was aus. Und auch Verschleierung war nicht ganz unüblich bei Hochzeiten. Es war dunkel und Jakob merkt es nicht. Er schläft mit ihr in dem Glauben, es wäre Rahel. Und am Morgen merkt er oder sieht er, Lea lag bei ihm. Ein kurzer Satz, überhaupt nicht ausgeschmückt. Jakob erkennt es und es trifft ihn wie ein Schlag. Was hast du mir da angetan? Hab ich bei dir nicht für Rahel gearbeitet? Warum hast du mich hintergangen? Ich möchte hier einmal so einen Spiegel aufhalten. In der ersten Predigt haben wir gehört, wie Isaak alt ist und blind. Und Jakob kommt zu ihm, verkleidet im Dunkeln der Täuschung. Und Isaak tastet ihn ab. Er glaubt ihm und wird betrogen. Und jetzt, Jakob ist ahnungslos, blind auf der einen Seite vor Liebe, aber eben auch einfach, weil es dunkel ist. Und Laban schickt ihm jemanden, verkleidet durch Schleier und Nacht. Und Jakob merkt es nicht, er glaubt es und er wird betrogen. Und das ist kein Zufall in diesem Text. Das ist etwas, was absichtlich in diesen Kontext gesetzt wird, was absichtlich zusammensteht. Da ist die gleiche Struktur, da ist Blindheit da, nur die Rollen sind getauscht. Und Jakobs Worte, warum hast du mich hintergangen, die hätten genauso gut auch Isaak und Esau sagen können. Es geht hier nicht um Karma. Es geht hier nicht darum, dass sofort die Revanche kommt für das, was man getan hat. aber Jakob spürt hier, was Betrug bedeutet. Nicht irgendwie als was Abstraktes, sondern er erlebt es am eigenen Leib, körperlich, emotional, am Morgen danach. Und ich glaube, uns geht's ähnlich, dass wir manche Dinge erst verstehen, wenn wir sie am eigenen Leib erfahren. Und das, da geht es dann nicht um Bestrafung, sondern es geht darum, dass bei uns Empathie wächst, wenn wir selbst ja, die Verletzungen erleben. Ich glaube, wer einmal wirklich belogen wurde, der geht anders mit Wahrheit um. Ich glaube, wer ausgenutzt wurde, der spürt auch eher, wenn er selbst in die Versuchung kommt, auszunutzen. Und ein kleiner Spoiler, Jakob wird am Ende der Geschichte zu jemandem, der seinen Bruder umarmt, nach 20 Jahren Trennung. Da ist nicht nichts, aber da ist diese Frage, was hat ihn dahin gebracht? Und vielleicht ist es auch diese Nacht, die ihn dazu gebracht hat, seinem Bruder begegnen zu können. Diese Nacht und der Morgen danach. Ich möchte in dieser Geschichte aber auch nochmal besonders einen Blick auf Lea richten. Die Frau, die keiner wollte. Laban hatte zwei Töchter, die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Leas Augen waren sanft, Rahel war eine gut aussehende Frau und auffallend schön. Und dann in Vers 30, Jakob schlief auch mit Rahel. Er liebte Rahel mehr als Lea, so arbeitete er noch weitere 7 Jahre für Laban. Also, wer ist diese Lea? Hier heißt es, Leas Augen waren sanft. Das klingt ja irgendwie ganz nett, oder? Aber das scheint wohl irgendwie mehr so eine Umschreibung zu sein. Also, sie war jetzt nicht die Schöne von den beiden. Sie wird verheiratet, vielleicht sogar ohne gefragt zu werden, weil die Tradition das erfordert. Die Tradition fordert, dass die ältere Tochter vor der jüngeren heiratet. Und damals war es üblich, dass Frauen verheiratet werden und nicht unbedingt nach ihrem Einverständnis gefragt werden. Und sie ist da im Bett mit Jakob, mit dem Mann, von dem sie weiß, eigentlich liebt er Rahel. Und jetzt bin ich hier. Und sie wacht auf am Morgen danach neben einem Mann, der sie gar nicht wollte. Und dieser Satz, er liebte Rahel mehr als Lea, das ist ein Satz, der irgendwie über ihrem Leben steht. Irgendwie ist Lea eine ganz besondere Figur in dieser Geschichte. Vielleicht die ehrlichste Figur. Man erfährt relativ wenig darüber, wie das Ganze abgelaufen ist, aber sie ist die, die hier leidet. Sie ist irgendwie das Werkzeug im Plan ihres Vaters und scheint keine eigene Stimme zu haben, scheint keine Wahl zu haben. Und trotzdem verschwindet sie nicht. Sie bleibt. Sie bleibt in der Geschichte und sie lebt ihr Leben. Und kurz nach dem Text, um den es heute geht, da wird nochmal deutlich, was Gott mit ihr macht, wie Gott mit ihr umgeht. Gott sieht, dass Lea nicht geliebt wird. Und Gott wendet sich ihr zu. Lea bekommt Kinder. Und sie gibt den Kindern Namen. Und jeder Name, den sie dem Kind gibt, ist sowas wie so ein Seufzer, wie so eine Hoffnung, so ein Gebet. Jetzt wird er mich lieben. Da heißt es, sie gab den und den Namen, damit ihr Mann sie liebt. Oder in der Hoffnung, dass er sie sieht. Und dann beim 4. Kind, da ändert sich das, was sie sagt. Da sagt sie, ich will den Herrn loben. Und das ist eine ganz interessante Veränderung. Es geht nicht mehr um den Mann. Es geht nicht mehr um Jakob. Der kommt da gar nicht mehr vor. Sie sagt, Gott hat mich gesehen. Das ist ein so ein leiser und zugleich kraftvoller Moment in der Bibel. Sie kann ihren Fokus hier auf Gott legen. Weg von der Enttäuschung, die sie erlebt. Und es geht hier nicht um Vertröstung. Das ist Theologie. Das ist etwas, wo man erfährt, Gott sieht die, die von Menschen übersehen werden. Nicht irgendwann, sondern jetzt in der Situation, die wehtut. Und das gilt für alle, auch hier, die sich fragen, werde ich denn überhaupt gesehen? Bin ich eigentlich genug? Und so begegnet Gott Lea in einer Welt, die eigentlich immer nur Rahel will. Gott ist bei Lea. Und ich finde es ganz spannend, dass letztendlich nicht aus den Nachkommen der geliebten Rahel, sondern eben von den Nachkommen Leas auch Jesus abstammt. Gott hat was Besonderes vor mit dieser Linie. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du dieses Lea-Gefühl, dass du zwar nicht böse behandelt wirst, aber einfach übersehen. Du bist nicht die Hauptperson. Oder vielleicht kennst du aber auch dieses Rahel-Gefühl, irgendwie immer geliebt zu sein, bevorzugt zu sein, ausgewählt zu sein. Und ich glaube, beide Rollen haben so ihre Tücken. Und in beiden Rollen ist es wichtig zu wissen, du wirst von Gott gesehen. So wie in dieser Geschichte auch beide von Gott gesehen werden. Jetzt möchte ich nochmal auf Jakob zurückkommen. Ich habe am Anfang kurz nochmal darauf nochmal zurückgekommen, dass Jakob ja auch dieses Versprechen von Gott mit sich trägt, was er in Bethel bekommen hat. Ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. Und da frage ich mich, wie passt das denn zusammen mit dem, was er gerade erlebt hat? Wie passt das damit zusammen, betrogen worden zu sein nach 7 Jahren Arbeit? Nochmal 7 Jahre dranhängen? Wie passt das zusammen? Wo war Gott in dieser Nacht, als er betrogen wurde? Wo war Gott an diesem Morgen, als er aufwachte und das realisiert? Der Text schweigt hier dazu. Da wird nichts über Gott gesagt. Da gibt es keine Erscheinung, da gibt es keine Engel, die auftauchen. Aber gleichzeitig ist dieses Schweigen des Textes hier keine Abwesenheit Gottes. Ja, dieses Erlebnis von Bethel, das hat Jakob nicht vor Laban und seiner List geschützt, nicht vor dem Betrug. Gott hat versprochen, ich bin dabei. Er hat nicht versprochen, ich verhindere alles. Gott ist ein Gott, der mitgeht, nicht einer, der uns in Watte einpackt. Und ich denke, dass es auch vielen von uns so geht, dass wir Momente haben, in denen wir das Gefühl haben, dass Gottes Versprechen sich irgendwie anfühlen wie eine leere Phrase, wo wir uns fragen, ja, was mache ich denn jetzt damit? Wo ist er denn, wenn dieser Morgen danach kommt? Und die Jakob-Geschichte sagt uns, er ist da. Er ist da, auch wenn du ihn nicht siehst. Er ist da, auch wenn er gerade nicht eingreift, zumindest nicht so, wie du es gerne hättest. Das Versprechen Gottes gilt. Ich bin da. Und Jakob, der jetzt weiß, wie sich Verrat anfühlt, der wird in der nächsten Begegnung mit Gott ein anderer sein. Also Jakob hat betrogen und hier in dieser Geschichte wird er betrogen. Er liebt und er wird verletzt. Lea wird übersehen, aber sie wird von Gott gesehen. Und über dem Ganzen steht dieses Versprechen von Bethel. Auch in den Nächten, wo es vielleicht nicht zu spüren ist. Vielleicht kannst du an der einen oder anderen Stelle relaten. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch Erfahrungen, die dir geholfen haben, zu verstehen, was du auch mal jemand anderem angetan hast. Vielleicht gibt es auch einen Moment, in dem du Gott erlebt hast, nicht als einer, der eingreift, sondern als einer, der einfach da ist, der mit dir geht in schweren Zeiten. Jakob lebt viele Jahre bei Laban. Aber wir werden in der nächsten Predigt nächste Woche erfahren, irgendwann ist es auch mal genug. Er zieht weiter, er bricht auf. Mit Frauen, mit Kindern, mit Herden und mit einem Problem vor Augen. Esau, sein Bruder, der, dem er alles gestohlen hat. Und wir werden dann auf dem Weg eine Nacht am Fluss Jabbok erleben. Eine Begegnung mit Gott, diesmal nicht im Traum, sondern körperlich. Und wir werden erleben, wie er vor Esau steht. Und wir werden uns die Frage stellen, was passiert, wenn man nicht mehr ausweichen kann? Weder vor Gott, noch vor dem eigenen Leben. Amen.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.